Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Mit Jürgen Moltmann ist in der vergangenen Woche einer der prägendsten evangelischen Theologen der jüngeren Zeit in Tübingen verstorben. Wir erinnern an den Theologen der Hoffnung. Außerdem heilige Krieger. Wie gehen die deutschen Kirchen mit der russischen Orthodoxie um? Und unser Sonntagsthema: Allein bist du klein. Die Suche nach Gemeinschaft in einer Zeit grassierender Einsamkeit. Am vergangenen Montag starb der evangelische Theologe Jürgen Moltmann in Tübingen im Alter von 98 Jahren. Er war, wenn man so will, ein Jahrhunderttheologe und ja fast auch selbst 100 Jahre alt. Er gilt als einer der bedeutendsten evangelischen Theologen des 20. Jahrhunderts. Ulrich Pick mit einer Erinnerung.
Jürgen Moltmann galt als einer der bekanntesten und erfahrensten protestantischen Theologen Deutschlands. Internationale Bekanntheit erlangte er durch sein 1964 erschienenes Buch »Theologie der Hoffnung«. Das Werk, das von der New York Times bei seinem Erscheinen auf der Seite 1 erwähnt wurde, galt als theologische Antwort auf die atheistische Schrift »Das Prinzip Hoffnung« des Philosophen Ernst Bloch. Als wichtigster Impuls galt dem 1926 in Hamburg geborenen Theologen, eine Brücke zu bauen zwischen Verstehen und Glauben.
Man hat zwar seit Anselm von Canterbury gesagt, ich glaube, um zu verstehen, aber ich möchte auch verstehen, um zu glauben. Das geht auf Augustin zurück. Nicht jeder, der Theologie studiert, muss von vornherein glauben. Er kann auch zu verstehen versuchen, um dann zu glauben. Aber Glaube und Verstehen gehören zusammen in der Theologie.
Moltmann, der SPD-Mitglied war und sich selbst als linksprogressiv verstand, war nach dem Theologiestudium in Göttingen Pastor und Studentenpfarrer in Bremen. 1957 erhielt er einen Ruf als Professor an die Kirchliche Hochschule in Wuppertal, wechselte 1963 an die Uni Bonn und lehrte von 1967 an bis zu seiner Emeritierung 1994 an der Universität Tübingen. Durch seine Lehrer von der Bekennenden Kirche beeinflusst, war ihm stets auch die politische Seite der Theologie wichtig. Auf die Frage, warum Gott so viel Leid auf der Erde zulasse, antwortete er kurz vor seinem 90. Geburtstag.
Also meine Antwort geht in die Richtung, er hat dieses ganze Leid erlitten. Und darum habe ich ein Buch geschrieben, Der gekreuzigte Gott, als eine versuchte Antwort auf Auschwitz.
Moltmanns theologisches Verständnis war zudem geprägt vom Austausch mit seiner Frau. Elisabeth Moltmann-Wendel, die 2016 starb, war eine der ersten und bekanntesten feministischen Theologinnen.
Na, Theologie mit den Augen und dem Herzen einer Frau ist anders als Theologie in einer Männergesellschaft, das ist doch klar. Und ich habe viel von ihr gelernt. Im Blick auf die biblischen Traditionen sieht die weibliche Hermeneutik anders aus als die männliche.
Auch wenn er von vielen konservativen Protestanten wegen seines politischen Engagements innerhalb der Theologie wiederholt kritisiert wurde, fiel Moltmanns Lebensresümee doch ebenso bodenständig wie eindeutig aus.
Es geht um den Glauben, um die Liebe und die Hoffnung. Und die sind so säkular wie religiös. Ohne Glauben, ohne Liebe, ohne Hoffnung wäre mein Leben sinnlos. Und insofern ist das nicht Religion, sondern gelebtes Leben.
Theologe der Hoffnung. Ulrich Pick erinnerte an den evangelischen Theologen Jürgen Moltmann. Aus Anlass des Geburtstages von Alexei Nawalny fand am 4. Juni in der St. Marienkirche in Berlin ein Gedenkgottesdienst unter der Leitung von Christian Stäblein statt, dem Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Es haben dabei Weggefährtinnen und Weggefährten an Alexei Nawalny erinnert und sein Leben und seinen Kampf für Freiheit und Demokratie gewürdigt. Jürgen Buch berichtet.
Zum Gedenkgottesdienst war auch die Witwe von Alexei Nawalny, Julia Nawalnaja, gekommen. Am Ende wandte sie sich kurz an die Anwesenden.
Ich möchte allen danken, die heute zu Alexeis Geburtstag gekommen sind. Behaltet ihn in Erinnerung. Vielen Dank.
Dann zündete sie, wie viele andere Gäste, eine Kerze neben einem Porträt ihres verstorbenen Mannes an. Zu dem Gedenkgottesdienst eingeladen hatte die evangelische Kirche in Deutschland. Der Berliner Landesbischof und EKD-Flüchtlingsbeauftragte Christian Stäblein würdigte Nawalny als einen, der sich für ein freies und demokratisches Russland einsetzte.
Für unzählige Menschen war die Hoffnung auf ein freies Russland und international ein Streiter für die Menschenrechte. An ihn denken wir jetzt, an all die, die an seiner Seite für Demokratie und Freiheit eintreten, für Menschenrechte und Menschenwürde, mit ihrer Leidenschaft und mit ihrem Leben einstehen und leiden.
Neben Landesbischof Christian Stäblein und weiteren Geistlichen sprach auch die Osteuropa-Expertin Sabine Adler. Sie benannte auch die Irrwege Nawalnys.
Zwischendurch hat er sich durchaus auch mal verlaufen, ist an der falschen Stelle abgebogen. Zum Beispiel, als ihn die russischen Nationalisten so magisch anzogen. Oder als er einstimmte in den Freudentaumel über die annektierte Krim. Glücklicherweise schaffte er es immer, sich selbst zu korrigieren. Den Krieg gegen die Ukraine verurteilte er unmissverständlich. Aber je klarer er Putins Reich entlarvte, desto unversöhnlicher reagierte der Mann im Kreml.
Sie erinnerte aber auch daran, welche Strahlkraft Nawalny innerhalb Russlands vor den Präsidentschaftswahlen 2018 hatte, bei denen er antreten wollte, aber nicht zugelassen wurde. Der russische Machthaber Putin hielt ihn damals für eine zu große Gefährdung seiner Alleinherrschaft. Nachdem Nawalny im Februar im Alter von 47 Jahren in einem russischen Straflager ums Leben gekommen war, galt das Erinnern in der Marienkirche auch denen, die in Russland immer noch aus politischen Gründen inhaftiert sind.
And we ask you to watch over the people in Russia.
Wir bitten dich, wache über die Menschen in Russland, die in Angst und Gefahr leben, über die Verfolgten, über die, die sich der Unterdrückung widersetzen. Gib ihnen Kraft und Hoffnung. Höre ihre und unsere Gebete für Freiheit, Frieden und die Rettung der Ukraine aus dem Horror des Krieges.
Amen.
Die Strukturen von Nawalnys Bewegung sind in Russland zerschlagen worden. Viele seiner Anhänger sind heute im Exil, auch in Berlin. Hier ein Zeichen zu setzen, war in der Berliner Marienkirche das Ziel. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Die Erinnerung darf nicht verblassen, der Gedenkgottesdienst für Alexei Nawalny in Berlin. Der Krieg in der Ukraine hat auch zu heftigen Verwerfungen unter den christlichen Kirchen geführt, vor allem seitdem in Russland von einem heiligen Krieg die Rede ist, fordern immer mehr Kirchenvertreter ein härteres Vorgehen gegen den Moskauer Patriarchen Kirill. In diesen Tagen kommt in Kolumbien der Exekutivausschuss des Weltkirchenrates zusammen, eines weltweiten Zusammenschlusses von 352 Kirchen. Mitglied im Weltkirchenrat ist auch die russisch-orthodoxe Kirche. Michael Hollenbach berichtet.
Ende März hat das Weltkonzil des russischen Volkes, dem mehr als 100 Bischöfe angehören, erklärt, der russische Angriff gegen die Ukraine sei, so wörtlich, aus spiritueller und moralischer Sicht ein heiliger Krieg. Die Armee verteidige den Raum des heiligen Russ und schütze die Welt vor dem Satanismus des Westens. Vorsitzender dieses Weltkonzils des russischen Volkes ist Patriarch Kirill, Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche.
Wenn sich das bestätigt, dass das die Position der russisch-orthodoxen Kirche ist, dann steht es in klarem Widerspruch zu allem, wofür das Christentum steht.
Sagt Heinrich Bedford Strom, Vorsitzender des Zentralausschusses des Weltkirchenrates, eines weltweiten Zusammenschlusses von 352 Kirchen. Bislang ist die russisch-orthodoxe Kirche noch Mitglied im Weltkirchenrat. Auch der Magdeburger katholische Bischof Gerhard Feige, der in der Deutschen Bischofskonferenz für den Dialog mit den orthodoxen Kirchen zuständig ist, findet die russischen Aussagen zum Heiligen Krieg unerträglich.
Auch Äußerungen vorher, die also den Heldenmut der russischen Soldaten lobten und die Gefallenen gleich in den Himmel erhoben, das ist ganz einfach entsetzlich. Das können wir nicht teilen. Manche sagen sogar, dass das eine Häresie sei.
Und sieht Bischof Gerhard Feige diese Aussagen auch als eine Gotteslästerung?
Och, eigentlich ja.
Die katholische Deutsche Bischofskonferenz und die evangelische Kirche in Deutschland haben ihre Beziehungen zum Moskauer Patriarchat zwar auf Eis gelegt, doch Regina Elsner, Professorin für Ostkirchenkunde an der Uni Münster, wünscht sich vor allem vom Weltkirchenrat und von Papst Franziskus eine kompromisslosere Haltung.
Ich würde aber sagen, dass diese offiziellen ökumenischen Strukturen da eine größere Verantwortung tragen. Da müsste man sehr viel deutlicher werden, gerade was den ÖAK oder auch den Vatikan angeht, diese religiöse Kriegsrhetorik zu kritisieren.
Der katholische Bischof Gerhard Feige betont zwar, der Papst sei ein Seelsorger, der allen Seiten offen stehen müsse, aber er sagt auch,
das ist sicher eine Schwäche, dass er nicht entschieden genug mit klaren Worten diesen Krieg verurteilt hat.
Nach den Äußerungen zum Heiligen Krieg ist der Weltkirchenrat auf größere Distanz zum Moskauer Patriarchat gegangen. Ein Ausschluss aus dem Weltkirchenrat ist allerdings nur aufgrund schwerwiegender theologischer Differenzen möglich. Außerdem betont Heinrich Bedford-Strom, Vorsitzender des Zentralausschusses,
es ist niemandem gedient, wenn auch noch die letzten Beziehungen nach Russland abgebrochen werden, denn es gibt überhaupt keine anderen Wege, um die Putin-Propaganda zu durchbrechen. Man muss sich ja immer die Frage stellen, was kommt eigentlich nach diesem Krieg? Was ist die Exit-Strategie? Da gibt es viele Fragen, wo gerade wir als Kirchen die Türen nicht zuschlagen sollten. Wir können ja nicht alles nur noch der Militärlogik überlassen.
Für den Weltkirchenrat wie den Vatikan ist es eine Gratwanderung, den Dialog nicht völlig abreißen zu lassen, zugleich aber deutlich zu machen, dass die Haltung des russischen Patriarchen unter christlichen Gesichtspunkten nicht akzeptabel ist.
Heiliger Krieg, die russisch-orthodoxe Kirche und der Westen. Am Sonntag läuten die Glocken, aber die Kirchen bleiben leer. Der sonntägliche Kirchgang ist längst kein Ritual mehr, dem viele Menschen anhängen. Man kann das bedauern oder findet neue Formen von Gottesdienst, unter freiem Himmel zum Beispiel, beim Laufen.
Johannes Lösch schnürt seine Laufschuhe. Es gibt nichts Besseres, um den Kopf frei zu kriegen, sagt der evangelische Pfarrer aus Wiesbaden. In flottem Tempo läuft er mehrmals pro Woche seine 10 Kilometer. Das ist nicht nur für den Körper gut, für die Seele auch. Diese Zeit ist ihm heilig.
Die Zeit, die ich mir ganz bewusst für mich nehme, den Rhythmus, den ich ganz bewusst wähle und vielleicht auch den guten Freund, die gute Freundin, die mit mir läuft und die mit mir Sport macht und wo ich im Prinzip glücklicher rauskomme nachher, als ich vorher reingegangen bin. Klarer in meinen Gedanken, klarer in meinen Zielen fürs Leben. Das ist, glaube ich, eine heilige Zeit.
Von der Lutherkirche aus trabt er durchs Dichterviertel Richtung Biebricher Schlosspark. Alles ist so grün hier. Gründerzeitvillen mit großen Gärten, hohen Bäumen und viel Vogelgezwitscher. Irgendwann fällt ihm dabei auf, wie vielen Menschen er gerade sonntags begegnet. Und die Idee blitzt auf, lass uns laufen gehen. Kirche bei Gelegenheit, die braucht kein Gebäude.
Kirche, das heißt Gemeinschaft. Kirche, das heißt sich und dem Universum Fragen zu stellen, ja, drüber nachzudenken, was ist wichtig in meinem Leben, wie gestalte ich mein Leben ethisch.
Die Idee schlägt ein. Luft nach oben heißt das passende Motto beim spirituellen Lauftreff. Seit dem Frühjahr treffen sich dazu einmal im Monat sonntags Menschen von 13 bis 70 Jahren an der Lutherkirche aus Wiesbaden und dem Rheingau. Christoph von Opel läuft von Anfang an mit.
Das Schöne ist, dass wir bei dem Lauf Luft nach oben, wir bekommen von Pfarrer Lösch einen Impuls mit. Und beim letzten Lauf war das der Hinweg, war der Impuls, was kann ich nächste Woche jemandem Gutes tun?
Oft ist es ein Bibelvers. Heute zur Europawahl prüfet alles, das Gute behaltet. Was löst das in mir aus? Was schwingt da mit? Was nehme ich mit in meinen Alltag für mich und meine Mitmenschen? Im Laufen lösen sich oft Knoten im Kopf und Neues bricht auf. Am Ende bilden alle Teilnehmer einen Kreis für ein schlichtes Gebet. Jeder nennt nur den Namen eines Menschen, an den er gerade besonders denkt. Johannes Lösch.
Und das, was mir wichtig ist, was mir am Herzen ist, das kann ich auch sagen in dieser Runde. Das kann ich auch sagen dem da oben und der hört mir zu. Und ich glaube, wenn man das mitnimmt von diesem Lauf, da ist jemand, der mir zuhört, selbst wenn ich nur einen Namen sage, wenn ich nur ein Wort sage, dann ist das was richtig Schönes.
Luft nach oben, der spirituelle Lauftreff, vorgestellt von Birgitta Söhling.
Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Heute ist der Tag der Europawahl. Das Gemeinschaftsprojekt EU entstand ja aus dem Bewusstsein, allein bist du klein, aber gemeinsam sind wir stärker. Zunächst wirtschaftlich, später auch politisch und demnächst vermutlich auch noch stärker militärisch. Gemeinschaft zu sein ist anspruchsvoll, man muss konfliktfähig sein und sich zusammenraufen. Aber politisch ist es genauso wie auch individuell und in jedermanns Alltag, den wir kennen. Einsam bist du klein. Wir müssen uns immer wieder zu Gemeinschaften aufmachen, zusammenraufen, denn Einsamkeit macht krank und sie ist leider auf dem Vormarsch. Das ist unser Sonntagsthema bei Himmel und Erde heute. Allein bist du klein. Gemeinschaftsfähig sein in Zeiten der Einsamkeit. Und da lernen wir zunächst einen Mann kennen, dessen Beruf es ist, Gemeinschaften zu bauen und Teams zu schaffen. In der Wirtschaft ist es ja so, dass ein Unternehmen meist nach seiner Produktivität beurteilt wird, seinem Output und seinem Gewinn. Allerdings kann es nur erfolgreich sein, wenn auch die Basis stimmt. Das heißt also, wenn die Stimmung im Unternehmen gut ist, die Mitarbeiter sich wohlfühlen, zugehörig fühlen und motiviert sind. Nicht immer funktioniert das einwandfrei. Um so ein Team zu formen, werden dann oft Coaches von außen gebeten, sogenannte Teambuilding-Maßnahmen durchzuführen. Gabi Beck gibt uns ein Beispiel.
Es ist ein einziger Tropfen Tinte in einem Wasserglas mit klarem Wasser. Wenn nur eine einzige Person sich unangemessen verhält und nicht ins Team passt oder schlimmstenfalls aggressiv ist, dann ist das gesamte Team geschwächt. Das Wasser wird trüb. Ein Bild, das Tim Tabrizi vom Coaching-Institut gerne verwendet.
Toxische Menschen arbeiten nicht gerne mit anderen zusammen. Toxische Menschen sind keine Teamplayer. Toxische Menschen teilen ihre Informationen nicht, sind nicht kommunikativ, sind nicht vertrauenswürdig.
Kommunikation ist also wichtig, daneben auch eine gewisse emotionale Intelligenz, um Vertrauen aufbauen zu können und Einsicht. Das sagt Coach Tabrizi. Um das zu trainieren, lädt er das Team in ein externes Umfeld ein, außerhalb des Unternehmens.
Auf einmal war es nicht mehr eine Top-Down-Kommunikation von oben nach unten, sondern es war eine Kommunikation in einem Kreis auf Augenhöhe. Und diese Kommunikation auf Augenhöhe hat dazu geführt, dass jeder seine Meinung offen sagen durfte.
In dem konkreten Beispiel geht es um einen Manager, der sich in der Vergangenheit verletzend und geringschätzend gegenüber seinen Mitarbeitern verhalten hatte. Die IG Metall hat einen ganzen Ratgeber mit Tipps verfasst. Was tun, gerade dann, wenn es schwierig wird? Fragen stellen zum Beispiel. Ist dir schon aufgefallen, du telefonierst zu laut? Sich nicht am Lästern über Kollegen beteiligen? Auch aktives Zuhören und andere Sichtweisen zulassen gehört zu den Tipps. Und auch die berühmten Ich-Botschaften können Spannungen reduzieren und Gespräche einleiten. Kommunikation ist also das wichtigste Tool für ein funktionierendes Team, sagt Coach Jan Schmidt-Gehring aus Wiesbaden. Und so beginnt er auch meist sein Training mit Fragen, die das Team in einen Austausch bringen sollen.
Mit welchen konkreten Maßnahmen kommen wir weiter? Welche Ressourcen haben wir denn in unserem Team bereits schon vorhanden, um entsprechend selber Hilfestellung geben zu können?
Der ungeliebte Manager, übrigens aus dem Coaching von Tabrizi, bekam eine Hausaufgabe. Er sollte sich Gedanken über sein Verhalten machen, es reflektieren. Das hat er getan.
Ja, zum Beispiel das Thema Schreien, Mitarbeiter anschreien, dass man erstmal versteht, wieso das passiert. Und wenn es passiert, es erklären. Und dieses ständige Durchspielen hat dazu geführt, dass nach 6 Monaten eine Verhaltensänderung stattgefunden hat.
Teambuilding in der Wirtschaft, ein Beispiel von Gabi Beck. Individualismus, das ist ja ein Machtwort unserer Zeit und ein gesellschaftliches Ideal für viele nach dem Motto, ich mache am liebsten erstmal einfach mein Ding. Die Neigung, sich zu binden, sich einbinden zu lassen, scheint abzunehmen. Feste Beziehungen oder auch langjährige Ehrenämter und Engagements werden eher seltener. Einsamkeit nimmt zu und Gemeinschaft erleben viele dann immer noch als schön und wünschenswert, aber eben auch als anstrengend und anspruchsvoll. In Zeiten von Kleinfamilien und Single-Haushalten wird Gemeinschaftssinn offenbar auch nicht mehr so wie früher von Haus aus gelernt. Was braucht es eigentlich, um gemeinschaftsfähig zu sein? Darüber hat mein Kollege Uwe Bernd mit dem Berliner Psychotherapeuten und Beziehungsexperten Wolfgang Krüger gesprochen.
Also zunächst einmal Wir neigen bei gesellschaftlichen Verunsicherungen alle dazu, dass wir mehr an uns selbst denken. Also der Brückenschlag zu anderen gelingt dann weniger. Und das ist aber keine Selbstverwirklichung, weil die wirkliche Selbstverwirklichung ist immer so, dass wir an andere denken, dass wir sie einbeziehen, dass wir Interesse haben an anderen. Wir sind letztlich immer Gemeinschaftswesen. Und wer an sich selber nur denkt, der handelt eigentlich gegen die eigene Natur.
Also, dass man an sich selbst denkt, ist noch nichts Schlechtes, aber die Gemeinschaftsfähigkeit, die nimmt ab. Ist das Ihre Beobachtung?
Die Gemeinschaftsfähigkeit nimmt leider im Grunde ab. Und es ist geradezu verrückt. Wir leben ja in Zeiten der Klimakatastrophe, von Kriegen. Eigentlich müssten wir zusammenhalten, um wirklich Probleme lösen zu können. Und genau das Gegenteil ist der Fall, dass immer dann, wenn wir gesellschaftlich in großen Krisen sind, dass man nicht zusammenrückt, sondern dass man sich abschottet, dass einer gegen den anderen handelt und dass damit die Krisen eher noch verstärkt werden.
Woran machen Sie das fest, dass die Gemeinschaftsfähigkeit sinkt bei uns?
Wir merken das an vielen, vielen Kleinigkeiten. Wir haben schon vor 20 Jahren festgestellt, dass die Autofahrer bei Rot eher über die Ampel fahren, weil sie das Gefühl haben, ich bin dann schneller und man nimmt keine Rücksicht mehr. Die Rücksicht auf andere, die Tatsache quasi, dass man teamfähig ist, dass man gute Lösungen findet, das nimmt im Grunde ab. Und wir merken, dass insgesamt auch die Störung innerhalb der Gesellschaft, also die psychische Störung, die auftreten, dass es stärker wird.
Und was könnte man jetzt tun, um das wieder zu ändern? Was müssen wir lernen?
Na, was wir lernen müssten, ist, dass wir Interesse haben aneinander, dass man lernt zuzuhören, dass man lernt auch Widersprüche auszuhalten, dass man davon ausgeht, auch der andere könnte Recht haben, dass wir ein Einfühlungsvermögen haben, eine Hilfsbereitschaft haben, all das, was eigentlich Nähe bedeutet.
Kann man das üben?
Das kann man üben, man muss es aber zunächst einmal wollen. Wir brauchen eine Gesellschaft, wo das wieder einen Stellenwert hat. Wenn Sie sich einmal angucken, allein wer heutzutage an Politikern gewählt wird, denken Sie nur an Trump, dann haben Sie eine Gesellschaft, in der die eine bestimmte Form von Rücksichtslosigkeit geradezu Lebensphilosophie ist. Und Gemeinschaftsgefühl im Grunde bedeutet, dass wir schwierige Lösungen hinbekommen, dass wir in der Lage sind, einmal von uns im Grunde abzusehen. Und die Schwierigkeit ist, dass wir in sehr schwierigen Zeiten zum Teil eher dazu neigen, stark sein zu wollen, weil es uns eine gewisse innere Sicherheit vermittelt.
Und ich habe den Eindruck, man sucht Gemeinschaft unter Gleichgesinnten und es entstehen viele kleine Bubbles. Aber die Gesamtgesellschaft, die driftet trotzdem weiter auseinander, oder?
Ja, natürlich. Wir neigen in schwierigen Zeiten dazu, dass wir uns möglichst mit Gleichgesinnten umgeben. Und das bedeutet, dass wir in einem Spaltungsprozess leben. Das heißt, dass wir all die, die anderer Meinung sind, im Grunde ausgrenzen. Das passiert überall. Und insofern sind wir gar nicht mehr in der Lage, diesen Brückenschlag zu haben, dass man zuhört, dass man einmal davon ausgeht, auch ein anderer mit völlig anderen Meinungen, der könnte Recht haben, sondern wir driften in eine Gesellschaft hinein, die sehr stark polarisiert, also schwarz-weiß, und wo am Ende nachher sich fast unversöhnlich ganze Bevölkerungsgruppen gegenüberstehen.
Und wie können wir diesen Prozess überwinden? Wie kann ich Kontakt finden zu den anderen Bubbles, wenn die das überhaupt wollen?
Naja, indem wir wieder eine Form kriegen von Nachdenklichkeit, wo wir zunächst einmal davon ausgehen, auch der andere könnte mit einer völlig anderen Meinung Recht haben, wo wir mal innehalten quasi und das Gefühl haben, wir sind ja quasi eine Gemeinschaft, wir sind ein Menschentum und dass wir lernen quasi wieder einander, sagen wir mal, so zuzuhören. Wir sind ja nur noch in der Lage, dass wir die anderen möglichst einmal überzeugen, dass wir reden und wenn der andere andere Meinung hat, dann brechen wir mehr damit den Kontakt ab. Da müsste eine andere Form von Offenheit, von Wertschätzung, von Toleranz wieder entstehen, was in den letzten Jahren weitestgehend verloren gegangen ist.
Gemeinschaftsfähig sein und bleiben, was man dazu tun kann in einer Zeit, wo die Vereinzelung grassiert. Das waren Fragen an den Berliner Psychotherapeuten Wolfgang Krüger. Was immer Sie heute tun, ob Sie allein etwas unternehmen oder aber auch andere Menschen treffen, etwas in Gemeinschaft unternehmen. Ich wünsche Ihnen, dass es ein schöner Sonntag wird. Mein Name ist Klaus Hofmeister.
Das war Himmel und Erde. im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell. Den Podcast zur Sendung gibt's auf hrinforadio.de.